Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
einen wunderschönen guten Abend. Wir haben Montag, der 20. Oktober 2025. Es ist 19.34 Uhr. Der Mensa der 5. Grade Säule ist sacht halb 8. Mein Name ist Jan Budde und ihr hört die Hinterhofsänger, den Podcast für Mainz 05. Und ich sitze heute Abend in der Altstadt natürlich nicht alleine da. Bei mir, man könnte eigentlich sagen Oldschool, Back to the Roots. Das Triumvirat ist zurück. Vor mir sitzt einmal Benedikt Engelberts.
Ja, guten Tag.
Und er hat eine Stimme wie ich, wo sie jetzt noch ein bisschen grippal geschwächt ist. Also ich bin die Hamburg-Pest pünktlich zur Aufnahme wieder losgeworden, aber es hat sich auch so 2 Wochen gezogen, muss ich sagen.
Ja, es ist stimmenmäßig bei mir tatsächlich seit meiner Erkältung vor 5 Wochen nicht besser geworden. Dementsprechend habe ich einfach meine rauchige Stimme behalten.
Wunderbar. Und sie bringt die rauchige Note von Natur aus mit. Wo sie hinschlägt, qualmt's und es schlägt Funken. Felicitas Budde ist auch wieder dabei.
Hallo. Ich gehöre zu den Menschen, die es geschafft haben, ihren Körper so zu trainieren, dass er ausschließlich in der Länderspielpause krank ist. Und pünktlich zur Bundesliga bin ich wieder mit voller Stimmstärke am Start.
So nämlich.
Länderspielpause schon wieder. Und eigentlich hatten wir ja vorher gesagt, ist so ein bisschen Hoffnung. Und ich muss sagen, Länderspielpause gibt mir aber zurzeit so überhaupt nichts. Es gab auch mal so eine kurze Phase, wo ich dann Bock hatte, mir Länderspiele anzugucken. Vielleicht, weil Nadim Amiri dabei war. Aber der hat ja nicht mal gespielt. Und inzwischen, wenn ich mir so die Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft angucke, ich fühle nichts.
Gehe ich ganz genau mit. Ich habe mir die Spiele nicht mal angeguckt. Ich habe gesehen, Nadim startet nicht. Und dann dachte ich, mein Weg war eigentlich in den letzten Spielen immer, ich schalte ein, wenn Nadim eingewechselt wird.
Ja,
dementsprechend habe ich kein Spiel geguckt.
Aber das ist doch der Klassiker. Also wir haben jetzt WM-Qualifikationsphase. Es wird wieder, also Deutschland hat wieder 80 Millionen Bundestrainer, ganz klar. Alles ist schlecht. Die Spooky Season ist auch bei der Nationalmannschaft im vollen Gange. Vielleicht qualifizieren wir uns nicht für die USA. Und wenn es dann soweit ist nächstes Jahr, um 0 Uhr oder um 3 Uhr mit Anstoß in L.A., dann sitzen sie alle vorm Fernseher.
Stimmt auch. Aber Bene, du hättest dieses Mal ja motiviert sein können, denn gegen Luxemburg waren ja immerhin ehemalige und aktuelle derer 7 Stück mit Mainzer Vergangenheit und Gegenwart zugegen.
Vollkommen verrückt. Also das gab es, glaube ich, noch nie, dass bei einem Länderspiel im Kader 7 aktuelle oder ehemalige Mainzer waren. Also bei Luxemburg haben wir Dardari, Leo und noch einen dritten, den ich nicht mehr merken kann. Und dann war bei Deutschland ja Finn dabei, dann war Riedle Baku, Johnny als Ex-Mainzer und natürlich Nadim als aktueller Mainzer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich die Fotos danach gesehen, wie sie in der Kabine zusammenhocken. Da geht mir ein bisschen das Herz auf.
Genau, aber du hättest gucken können, aber du hast nicht geguckt. Warum?
Korrekt.
Hast du nicht richtig informiert? So wie Leo dann auch zu Recht den Journalisten rund gemacht hast, kannst du dich mal bitte vor dem Spiel vernünftig informieren, bevor du mir irgendwelche Fragen auf der Pressekonferenz stellst?
Ich find's gut. Das ist endlich mal, wird hier Klartext gesprochen.
So nicht! Nur weil wir ein kleines Land sind, heißt es nicht, dass das die Entschuldigung ist, sich nicht mit uns zu beschäftigen. Vollkommen in Ordnung. Und wir haben ja gemerkt, also gerade auch über die Kleinen stolpert Deutschland ja ganz gerne. Deswegen war ja auch das Interesse gerade an dem Spiel gegen Nordirland so groß.
Nordirland war schon ein bisschen geil, muss ich sagen. Es war aber so ein bisschen gruselig. Ich glaube, RTL Plus, jeder Mainzer hat ja jetzt RTL Plus wegen der Conference League, ja, im Premium-Paket, damit die Eltern zu Hause auch gucken können, weil sie keinen eigenen Account haben. Den muss man natürlich immer noch 10 Minuten vor Anpfiff einrichten, bis eine Viertelstunde in die erste Halbzeit rein. Das ist der Klassiker. Und die haben halt als Experten Loddermadeus. Loddermadeus als Experten, das ist halt schon immer relativ speziell. Aber ich musste dieses Mal wirklich viel lachen. Und obwohl kein Mainzer auf dem Feld war bei diesem Spiel, hatte ich unfassbar viele Callbacks zu Mainz 05. Weil er nämlich die ganze Zeit natürlich über die Nordiren gesprochen hat. Aber so wie er das betont hat, waren das halt die Nordöhren.
sind wir dann wieder in Norwegen, Schweden, bei den Öhren.
Bei den Öhren, Nordöhrens, eingewechselt. Ich war die ganze Zeit heiß drauf. Ich dachte, der hat doch kurz den Pass irgendwie bekommen und ist dann eingewechselt worden, aber...
Aus meiner 05-Sicht fand ich es aber insofern ganz gut, weil ich mir dachte, also das Letzte, was wir wirklich gebrauchen könnten, wäre Nadim Amiri geht in so einem Spiel in der 70. Minute aufs Feld und wird dann richtig schön abgegrätscht und fehlt uns die nächsten 3 Wochen. Von daher, wir sind schon schlechter aus einer Länderspielpause rausgegangen.
Ja, also ich denke, es war in Ordnung. Ja, natürlich hätte ich mir auch gewünscht, dass Paul zum Beispiel nominiert wird, wobei der ja aktuell auch jetzt nicht der super formstärkste Spieler ist, dementsprechend war das wahrscheinlich sogar halbwegs gerechtfertigt. Deswegen hätte ich mir halt gewünscht, dass er beim letzten Mal sein Debüt macht und naja gut, egal.
Da durfte er immerhin mal mit Nadim jubeln, das war ja auch
perfekt.
Schon mal.
So.
Ich glaube, wenn man dann so solche Bilder gesehen hat, Nadim jubelt, du hast 7 Mainzer da sitzen, dann möchtest du halt den Hypezug weiter durch den DFB fahren. Aber der DFB um Mainz 05, das ist ja zurzeit eine relativ schwierige Liaison. Da kommen wir aber später, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen, wenn wir dann über Schiedsrichter reden. Aber vorher müssen wir noch über etwas ganz anderes reden. Und es geht eigentlich mehr Richtung Gefilde auf die Iberische Halbinsel in Richtung Leo Barreiro, auch wenn der in Portugal unterwegs ist. Aber nebenan geht's ab. Und zwar in La Liga. Und da ist etwas passiert, worüber wir als Fan-Podcast und Teil von Fankultur auf jeden Fall sprechen müssen. Dort ist so ein bisschen, ich sag mal, der fankulturelle Worst Case eingetreten und man hat ein Ligaspiel oder den Austragungsort eines Ligaspiels in die USA verpflanzt. So weit, so schlimm. Es ist Villarreal gegen Barcelona. Das wäre schon schlimm genug. Aber die Spielergewerkschaft hat sich klar dagegen positioniert und alle Spieler haben gesagt, sie protestieren und die ersten 10 bis 20 Sekunden eines Spiels nach Anpfiff werden sie nichts tun und einfach stehen bleiben.
Ich finde das so eine gute Aktion, als Spieler hinzugehen, zu sagen, wir zeigen hier Rückgrat, wir haben da keinen Bock auf sowas, sich da so zu koordinieren. Es war ja, wie du schon sagst, über die Spielergewerkschaft, aber es gab wohl unter der Woche, und das finde ich am allergeilsten an dieser ganzen Geschichte, ein, weiß nicht, ob das ein geheimes Treffen war, aber es war auf jeden Fall ein Treffen von allen Kapitänen von allen Erstliga-Clubs.
Ja, in einem bestimmten Parkhaus in Spanien.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das so geil. Also da merkst du wirklich, bei den Spielern brennt der Baum. Die finden das richtig scheiße, dass sich von allen Vereinen der Liga die Kapitäne treffen, absprechen, okay, so machen wir das, es wird gestreikt, wir spielen hier 15 Sekunden gar nicht. Finde ich absolut Premium geil.
Es ist halt einfach wieder diese, ne, diese Gelddruckmaschine Fußball, wo alle nur die Dollarzeichen in den Augen sehen und sagen, ja klar, für den amerikanischen Markt verschieben wir das Spiel dann einfach mal auf einen anderen Kontinent. Ich meine, in Serie A, die haben jetzt ein Spiel nach Perth verlegt, also auch Absurdistan, wirklich. Und
nee, Australien.
Fast. Knapp daneben. Aber das, du kannst es mir doch nicht erzählen, dass du sagst, du willst einen Spitzensport sehen und dann schickst du die Spieler auf so eine Reise. Das ist doch Quatsch.
Ich finde, es gibt noch einen anderen interessanten Take dabei, den ich jetzt so noch nicht oft gehört habe. Und zwar, wir haben ja gesagt, das ist Villarreal gegen Barcelona. Es ist eigentlich ein Auswärtsspiel von Barcelona. Wenn jetzt Barcelona in Miami spielt, dann ist das wahrscheinlich eher ein Heimspiel für Barcelona. Dementsprechend klaust du Villarreal ein Heimspiel und du sagst quasi, für euch ist das nicht so, das ist nicht so relevant, dass ihr ein Heimspiel habt. Wir wollen unsere Kohle machen, weil du hättest ja, wenn du anders jetzt argumentieren würdest, könntest du ja sagen, Barcelona trägt ein Heimspiel da aus. Warum machen die das nicht? Weil das kommt nu und was alles damit zusammenhängt. Gut, ich glaube, die spielen eh nicht da drin. Aber irgendwie anscheinend ist ein Heimspiel Barcelona so heilig, dass sie das nicht anfassen. Aber bei Villarreal ist es in Ordnung. Und das finde ich absolut Bodensatz, hässlich und wirklich scheiße.
Und dann hat natürlich eine Weltmarke ein ganz anderes Standing, kann natürlich ganz anders akquirieren. Auch wenn da der Support nie geil ist, muss man jetzt sagen, ist es immer noch Spanien. Aber dann, ja, ist das natürlich ein valider Punkt. Und ich finde es halt wirklich grausam. Javier Tebas, das ist der Ligapräsident, feiert das natürlich total und findet das mega geil. Aber, und das ist das Schlimme, es haben gar nicht alle mitbekommen in Spanien. Denn wie die Broadcaster damit umgegangen sind, beziehungsweise die Liga, die ja dahinter steckt, das finde ich nochmal auf eine andere Art und Weise kritisch. Ich finde es tatsächlich hochgradig kritisch und noch kritischer als die reine Verlegung des Spiels.
Also die haben einfach während des Protestes Bilder von außerhalb der Stadien gezeigt. Das ist ja sogar noch perfider, als zu sagen, du spielst mit einem Kind verstecken und es sagt, wenn ich dich sehe, siehst du mich nicht, dann habe ich mich versteckt. Es ist ja wirklich einfach dieses komplett Verschleiern von dem Protest.
Ja, Anpfiff und dann siehst du mal eine Totale vom Stadion.
Ich finde es wirklich verabscheuungswürdig. Und alles, was da drumherum passiert, denke ich mir so, Alter, was für eine absurde Welt. Was passiert hier? Und ich sag mal so, Spanien ist natürlich da, was die Kommerzialisierung angeht, ein bisschen weiter als wir. Unter anderem vermarkten sich ja teilweise die Vereine auch selber, was ihre TV-Rechte und so angeht. Das ist also ein ganz anderes System als bei uns, aber trotzdem, da so fanunfreundliche Sachen zu machen, das finde ich wirklich krank.
Nee, und dann Zensur zu betreiben. Ich glaube, das muss man mal an der Stelle so klar benennen. Es ist Zensur. Es ist ein bewusstes hinters Licht führen, bewusste Fakten verschweigen, damit möglichst keine Kritik entsteht. Und das ist ja so ein generelles Problem, das wir im Sportjournalismus, speziell auch im Fußball haben. Du berichtest nicht, wie es uns gefällt, dann kriegst du halt keine Infos mehr, dann gibt's halt keinen Interviewgast, ne, dann kriegst du das Statement eben nicht. Und das ist natürlich dann schon eine Offenbarung, weil man sieht, naja, kritischer Journalismus, der ist im Sport halt nicht gern gesehen.
Ja, aber da, sage ich mal, ist man sich ja eigentlich mit der Regierung, in die man das Land hin verlegt hat. Also das ist, das steht natürlich alles in dem Gesamtkontext, auch mit der WM nächstes Jahr in den USA, weil da einfach auch klar ist, die, also anderes Thema, aber auch die Ticketpreise da sind absolut fanunfreundlich. Ne? Ich glaube, es gibt irgendwie eine Kategorie für 60 Euro und die ist im hinterletzten, gerade gemachten Runden von irgendeinem Stadion. Aber das ist es halt. Ne? Da wird dann quasi gesagt, nächstes Jahr ist diese WM nach in die USA vergeben worden. Das heißt, da wird Fußball Aufmerksamkeit bekommen und sich da die Sahne von der Torte nehmen und noch abkassieren. Das passt natürlich so einer Liga super in den Kram.
Ich freue mich jetzt schon auf Donald Trump mit dem WM-Pokal in der Hand.
Ja, und was ich noch dazu geben möchte, wenn man die Kommentare liest zu diesen ganzen Artikeln auf Social Media, da wird ganz oft eine Sache gefordert und ich finde das eigentlich eine gute Sache. Die Fans müssen sich mehr einschalten, müssen da diesen Protest noch krasser auch nach vorne pushen und ich bin dafür, dass wir vielleicht ein, zwei Säcke mit Tennisbällen nach Spanien verschicken und dann könnt ihr das mal so machen, wie wir mit den Investoren.
Getarnt als Carlos Alcaraz Trainingsbälle, schön über die Grenze geschoben.
Was haben sie da in ihrem Sack? Nichts.
Du schickst es mit dem Weihnachtsmann mit.
Ja, jeder Tennisball einzeln verpackt nach Spanien geschickt.
Zu einer Grußkarte. Wir haben das mal für euch getestet. Funktioniert.
Und dann, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Geschenke sind, komme ich auf Gastgeschenke und auf den Rückkehrer des Wochenendes zu sprechen, nämlich Kaspar Jüllmann. Der ist zurückgekommen und damit sind wir quasi auch schon beim Spiel. Seine Rückkehr an alte Wirkung stärkte und ich sag mal so, die Vorzeichen waren leider sehr, 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 also ich müsste das Ganze jetzt 36 Mal wiederholen, damit klar ist, wie sehr es klar war, nämlich Leverkusen war seit 36 Spielen, inzwischen sind 37 Spielen auswärts ungeschlagen, das heißt, die bauen einen Rekord für die Ewigkeit aus in der Bundesliga. Mainz hatte aber hingegen die zweitschlechteste Offensive der Liga und war seit 8, inzwischen 9 Spielen zu Hause ohne Sieg. Und ich würde sagen, wir hören uns das wichtigste Statement zu diesem Spiel als Thementrainer an und danach steigen wir ein.
Also das ist ja ganz klar Elfmeter. Also, ich verstehe es nicht. Wir haben Videobeweis, wir haben alles da. Die Schiris werden immer geschützt. Immer müssen wir alles schönreden. Es steht 1-0. Das ist ein ganz klarer Elfmeter. Dann kriegt Leverkusen einen Elfmeter, der vielleicht gar keiner war oder nicht so klar wie der. Und ja, wenn ich das gerade sehe, ich bin schockiert. Ich hatte das im Spiel jetzt nicht so auf dem Schirm, aber ja, sehr unglückliche Leistung vom Schiri, muss ich so knallhart sagen. Sehr, sehr enttäuschend, wenn du so eine Szene siehst, dann kann man den Schiri auch nicht mehr in Schutz nehmen, weil irgendwann reicht's auch und irgendwann dürfen die Spieler auch was sagen, weil wenn wir Fehler machen und alles, werden wir auch bewertet und ja, vom Schiri eine katastrophale Leistung. Katastrophale Leistung, ja.
ich habe oben schlechte Laune, ich habe unten schlechte Laune, ich habe hinten schlechte Laune, ich habe vorne schlechte Laune, ich habe im rechten Winkel schlechte Laune. Das ist so ungefähr dieses Niveau, auf dem wir uns gerade bei Mainz 05 bewegen, vor allem nach so einem Heimspiel.
Also ich glaube, wir müssen ernsthaft reinsteigen mit Let's Talk About X, ne? Also das Thema Schiedsrichter ist ja überhaupt nicht neu, deswegen lass uns das mal direkt abbinden und zügig einmal durchsprechen, bevor wir dann zu den wichtigen Dingen kommen. Aber es ist so schön, um einmal emotional hochzufahren. Der Mann macht mich fertig.
Fix und fertig. Also es ist wirklich, ich könnte jedes Mal, ich habe heute das erste Mal eine Zusammenfassung von dem Spiel gesehen und ich könnte schon wieder 13 Mal ausrasten. Es ist, ich finde es ganz, ganz schlimm. Also erstmal, der erste Elfmeter von Niki, der war schon minimalst. Ich meine, es gab wohl einen Kontakt, okay, aber der war minimalst. Und dann denke ich mir so, wenn du deine Linie so setzt, finde ich das okay. Kann ich akzeptieren als Fan? Dann zieh aber bitte auch durch.
Ich wollte gesagt, überleg dir nicht noch 10 Minuten, wenn die nächste Situation kommt. Ja, nee, also
Also ich finde vor allen Dingen, ich hätte den Elfmeter gegen Mainz 05 definitiv gegeben. Muss ich so knallhart sagen, es ist einfach grenzdebil und komplett verpennt von Niki Faradschnik an der Stelle. So, fertig. Ich würde aber dazu sagen, aber wenn ich mir angucke, wofür wir in dieser Saison keine Elfmeter bekommen haben, setzt das das in ein ganz neues Licht. Ich sage nochmal Köln, Wolfsburg. Und dann sind wir bei insgesamt jetzt mit dem Spiel für mich bei 5 Elfmetern, die man hätte kriegen können, müssen, wenn die Linie so ist, wie sie ist momentan. Und wenn ich dann das Einsteigen gegen Paul Nebel sehe, also mein lieber Herr Gesangsverein, also die checken, die haben ja wohl auf Handspiel gecheckt, wo ein Blinder mit dem Krückstock sieht, dass das die Stützhand ist. Sie hätten auch auf Foulspiel gecheckt. Und dann kommen sie nicht zu der Erkenntnis, er trifft den Ball zwar nicht, aber das kann
aber
nicht.
Aber den Gegner
das
ist, mit beiden Beinen.
In der VAR-Logik macht das voll Sinn, weil das Handspiel hat der Schiedsrichter ja nicht gesehen. Aber das Foul hat er ja schon bewertet. Deswegen kannst du da nicht mehr eingreifen, wenn es eine Kann-Situation ist. Es ist so absolut debil.
Das ist der Deep State im Kölner Keller. Also das ist wirklich die Weltverschwörung gegen Mainz 05. Das ist wirklich, ich finde auch keine beschönigenden Worte mehr dafür. Deswegen bin ich umso froh, dass Nadim das einfach nochmal so deutlichst gesagt hat. Ich meine, wir haben in dem Spiel 10 gelbe Karten gesehen. Und ich frage mich bei dieser Karte gegen Dominik Kohr, was muss dieser Mann für einen Zweikampf führen, dass er kein Gelb sieht? Der geht mit dem Gegner mit, hebt beide Arme und sagt ganz klar, ich mach nix und kriegt trotzdem Gelb. Der braucht doch gar nicht mehr auflaufen.
Also, jetzt muss ich dazu sagen, ich hätte auch diese gelbe Karte gegeben, denn es war ein taktisches Foul. Es tut mir furchtbar leid.
Wenn es ein Foul war, ich habe bis heute noch keine Berührung gesehen.
Es ist halt ein Gehfehler. Und
ich hab das nicht gesehen. Ich habe das mir in der Wiederholung bestimmt 13 Mal angeguckt. Ich habe keine Berührung gesehen.
Pass auf, er berührt ihn. Jonas Hofmann läuft weiter und entscheidet sich einen Schritt später zu fallen. Und deswegen, ja, ist es unsportlich, aber es ist vollkommen vertretbar. Trotzdem muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen, wir haben inzwischen ein politisches Problem als Mainz 05 und hinter den Kulissen wird für mich nicht stark genug lobbyiert, denn Dominik Kohr, da gebe ich dir vollkommen recht, braucht hier nur zu husten, um schon eine gelbe Karte zu bekommen. Ein Bo Henriksen darf den Fuß nicht mehr auf die weiße Kreidelinie setzen und schon kriegt er eine gelbe Karte. Wir haben uns einen Punkt erarbeitet oder unverdient erarbeitet mit den ganzen Fehlentscheidungen, die wir inzwischen hinnehmen mussten, dass wir wirklich Gefahr laufen, systematisch benachteiligt zu werden, weil wir uns einen gewissen Ruf erarbeitet, ertreten oder halt zu Unrecht zugeschrieben bekommen haben. Und das ist tatsächlich problematisch, weil dann bekommst du solche Elfmeter nicht für dich gepfiffen. Dann bekommst du gelbe Karten für Kleinigkeiten. Stefan Bell, ich erinnere trotzdem nochmal an die Situation, Lack gehabt. Das war die einzige Situation in der gesamten Saison bisher, wo ich gesagt habe, oh, da hat ein Schiedsrichter ein gutes Händchen bewiesen und hat das Spiel vernünftig geleitet. Alle anderen Spiele hatten Situationen, die zum Teil spielentscheidende, schwerwiegende Fehlentscheidungen hatten. Und ich muss wirklich sagen, der Verein muss daran und muss stärker lobbyieren, und muss auch stärker in die Öffentlichkeit. Mich wundert's, dass sie das erst jetzt tun. Sie haben es auch schon getan nach anderen Spielen, aber die Deutlichkeit hat zu wünschen übrig gelassen.
Ja, das Problem ist, glaube ich, dass das deutsche Schiedsrichtertum so dievenhaftig ist, weil du ja ganz klar weißt, auch als Verein, wenn du da was anzählst, wenn du dich da äußerst, wird dir das immer negativ ausgelegt. Und ich will, wir hatten an dem Wochenende nicht nur bei Mainz Schiri-Diskussion, ich meine, wir hatten Bayern gegen Dortmund, da gab es auch eine Situation, wo eigentlich klar ist, dass gepfiffen werden muss. Es gibt den Pfiff nicht. Und ich würde gerne mal sehen, was hier los ist mit den Schiedsrichtern, wenn Nico Bungert nach dem Spiel dem Schiri bis in die Kabine nachläuft, so wie Kehl das gemacht hat. Weil der wird ja auch nochmal mit zweierlei Maß gemessen. Im Prinzip sind wir wirklich der unterste Unterhaufen, der den ganzen Scheiß abkriegt.
Ich finde, man sollte tatsächlich zusätzlich auch nochmal drüber nachdenken, wie in den Medien darüber berichtet wird. Weil wie effekthascherisch über Dominik Kor berichtet wird, bei jeder Aktion, wie von den Kommentatoren einerseits, in den Zusammenfassungen, in den Interviews und so weiter. Ich finde das richtig, richtig, also richtig persönlich einfach. Und wie soll er denn überhaupt eine Chance haben? Du hast es eben gesagt. Er geht mit beiden Händen erhoben in den Zweikampf, weil er schon sagt, ich bin nicht schuldig. Also gut, ich meine, natürlich kannst du auch da noch einen Foul machen, aber trotzdem, er muss sich quasi in eine Position begeben, sich quasi abzulenken im Kopf von der eigentlichen Spielszene. Und wir wissen eigentlich, wie präzise Dominik Kor ist in seinen Zweikämpfen. Und er muss sich quasi, ein Teil von seinem Gehirn muss sich darauf konzentrieren, dass er unschuldig aussieht. Und das finde ich wirklich so absurd.
Ja, aber da bin ich auch knallhart. Auch das ist Aufgabe des Vereins. Auch da ist es Aufgabe, dann halt der Pressestelle mit den Journalisten zu reden. Bilateral, im Hintergrund. Dass man eben auf sie einwirkt. Dass man sagt, Achtung, also da stimmt der Ton nicht so ganz. Können wir bitte nochmal drüber sprechen? Ihr könnt auch gerne ein Interview mit Dominik Kor haben. Dass man eben in den Austausch geht. Aber da ist der Verein halt nicht sonderlich gut drin, muss man ehrlicherweise zugeben. Eben diese Art von Öffentlichkeit auch zu erzeugen. Und du kannst jetzt halt eben nicht erwarten, dass Dominik Kor jedes Wochenende irgendwie eine Oma aus dem Straßengraben rettet, damit sein Ruf halt besser wird. Also da muss der Verein einfach aktiver werden. Wir haben jetzt aber einen Punkt erreicht, wo man jetzt bitte mal aufhören muss, und da zitiere ich Nadim, schön zu reden. Es ist jetzt wirklich mal der Punkt gekommen, Faust auf den Tisch und sagen, was Sache ist. Denn man muss auch sagen, in diesem Spiel, der Elfmeter, den dann Philipp Mwene bekommen hat, ist der größte Witz, den ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe und für mich eine glasklare Konzessionsentscheidung, weil der Schiedsrichter in der Halbzeit wusste, oh, da habe ich mich richtig schön vergriffen. Und ich muss dann dazu sagen, dieser Elfmeter ist nicht gleichwertig mit dem, der Mainz 05 verwehrt wurde, denn das eine wäre der Ausgleich gewesen, das andere ist ein Anschlusstreffer. Das ist nicht gleich zu werten, zumal Unrecht mit Unrecht nicht gerecht wird. Ja, also das ist dann noch die, wenn man noch von anderer Perspektive drauf guckt, die Krönung des Ganzen. Ich bin da komplett gegen Konzessionsentscheidung, aber wenn sie dann auch noch so sinnbefreit ist, dann macht es ja wirklich gar keinen Spaß mehr.
Ich sage tatsächlich, ich habe mir es auch in der Super Slow-Mo nochmal angeguckt, weil ich habe auch zuerst keinen Kontakt gesehen. Ich finde, man kann ihn tatsächlich geben, wenn man die Linie vom Schiedsrichter von Anfang des Spiels, die wir eben schon mal angesprochen haben, so auslegt, weil der Verteidiger geht hin, streckt das Bein raus, Philipp Mwene tritt quasi da erst den Fuß und dann den Ball. Es ist zwar nur ein minimaler Kontakt, aber du siehst seinen Fuß wegknicken. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist das, wenn der Schiedsrichter so kleinlich pfeift, ist das in Ordnung? Aber dann muss halt das komplette Spiel über so sein.
Und das willst du nicht, weil dann hast du gar keinen Spielverlauf mehr, ne?
Genau, ich will nicht, dass dieser Elfmeter gegeben werden muss. Aber wenn du so anfängst zu pfeifen als Exner, dann pfeif bitte alle auch weiter so.
Aber das hat uns nicht das Spiel gekostet. Und die Probleme sind viel tiefgreifender. Und wir könnten jetzt über Statistik und über Taktik und Kniffe und dies und jenes reden. Allerdings, glaube ich, die härteste Wahrheit ist auch gleich die, die alles sagt statistisch. 8 Gegentore in 2 Spielen, Platz 16. So. Und bevor wir dann einsteigen, würde mich mal wirklich euer allgemeiner Eindruck von dem Spiel exklusive Exner interessieren.
Also, wenn ich so auf das Spiel zurückblicke und auch wie ich den Samstagabend dann noch so erlebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht das so beschissen fand, wie es im Endeffekt, wie ich drüber denke, dass ich hätte müssen. Also natürlich haben wir uns extrem dumm angestellt und die Tore sind alle selbst verschuldet. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir überhaupt noch mal dreimal zurückgekommen sind und Anschlusstore gemacht haben, gibt mir irgendwie so den Funken Hoffnung. Und ich weiß nicht ganz genau, wo der herkommt. Aber also ich bin tatsächlich positiver aus dem Spiel rausgegangen, als ich es normalerweise tun würde.
Ich gehe da aber zu 100% mit. Wenn du das Spiel nicht gesehen hast und siehst am Ende des Spieltags die Sportschau und die sagen, ja, Mainz hat gegen Leverkusen verloren. Dann denkst du, ah ja, die Mainzer rutschen da unten richtig rein, die kriegen sich da aus eigener Kraft nicht rausgeholt. Die haben schon gegen Hamburg kassiert, jetzt kassieren sie noch gegen Leverkusen. So kannst du es natürlich sehen, aber jeder, der im Stadion war oder das Spiel gesehen hat, hat auch gesehen, dass wir uns halt zurückgekämpft haben, dass wir auch in der 90. noch ein Tor geschossen haben. Ne? Also es ist ja auch nicht so, als wäre da nichts, als hätten wir uns auf den Rücken gelegt und gesagt, ja, wir liegen wieder hinten, haben wir halt jetzt Pech. Das ist ja nicht passiert. Und das sind so Dinge, wo ich sage, du kannst nicht erwarten, dass die Situation, wie du sie tabellarisch jetzt einfach hast, indem du das, den Saisonstart nicht auf die Kette gekriegt hast, da kannst du auch nicht erwarten, dass gegen Leverkusen der Turnaround kommt und du die 5-0 nach Hause schickst.
Ich gehe damit und würde aber auch sagen, es besteht eine Gefahr darin, dass die Leistung eben nicht ganz so katastrophal war. Also erstens, die Mannschaft lebt. Ich habe sie als griffiger wahrgenommen, als, ich meine, Hamburg ist kein Maßstab, aber trotzdem, sie wirkten etwas planvoller, auch was das Anlaufen in der einen oder anderen Situation anging. Die individuellen Fehler rühren woanders her und ich glaube, dann werden wir grundsätzlicher werden müssen. Nur was halt nicht passieren darf, ist, dass man vor allen Dingen im Trainerteam sagt, ach ja, das und das hat ja gut funktioniert. Es ist immer noch Bayern 0 für Leverkusen. Wir machen jetzt einfach weiter. Mhm. Das darf auf gar keinen Fall passieren, denn ich glaube tatsächlich, dass Spieler wie Dominic Kohr, wie Sano, solche Böcke schießen, das muss dir zu denken geben. Und ich glaube deswegen auch, dass wir in dieser Sendung wirklich grundsätzlich werden müssen und schauen müssen, wie man das Ganze lösen kann.
Ja, und ich glaube, was da wichtig ist, und das sehe ich aber auch beim Team, das ist konstruktiv. Konstruktiv drauf gucken, mit dem Blick nach vorne, weil klar ist, ne, der Saisonstart ist daneben gegangen, hatten wir letzte Saison theoretisch auch, also ne, es ist im Prinzip nichts passiert, aber ich sehe schon, und das fand ich dann nochmal bezeichnend, was Paul Nebel auch nach dem Spiel gesagt hat, er sagt ja, ne, ihnen ist bewusst, sie stehen unten drin, sie stehen aber als Team zusammen und sie nehmen die Lage ernst und nehmen diese Situation auch an. Und das Annehmen der Situation, das habe ich am Samstag gesehen.
Ja, und das nehme ich Ihnen zu 100% ab. Und das ist 80%, was man braucht im Abstiegskampf. Ich mache mir überhaupt keine Gedanken, mit dieser Mannschaft in einen Abstiegskampf zu gehen. Sagen wir es mal so. Und damit bin ich als Mainzer ja schon zufrieden und beruhigt und kann der Saison gemütlich entgegengucken. Also, du hast ja keinen Stress. Nur zu sagen, es gibt hier keine Krise oder sowas, das wiederum, da wäre ich vorsichtig, denn für mich gibt es schon drei sehr große Personalbaustellen, über die ich mit euch reden möchte. Das eine ist defensive Sturm und das letzte dann Cassie. Und einfach nur, um den Elephant in the Room da noch einfach mal anzusprechen, für mich sind das alles Transferproblematiken und Cassie nenne ich deswegen, weil für mich der Wegfall und die Verletzung von Cassie das Konstrukt endgültig so ein bisschen zusammen hat brechen lassen. Und ohne Cassie haben wir kein Spiel gewonnen, keinen Punkt geholt, nichts dergleichen. Aber immerhin scheint es da ja einen Weg zu geben.
Du willst also sagen, wir haben vorne keine Tore, wir haben hinten zu viele Tore und auf außen schlechte Laune.
Das ist die perfekte Zusammenfassung.
Willst du sagen, dass Anthony das ein bisschen kassiert?
Ich würde sagen, aua. Ich würde sagen, dass einigen jetzt auffällt, wie wichtig er für unser Spiel ist, sowohl offensiv wie auch defensiv. Ja. Und dass er halt jemand ist, der Spieler wie Paul Nebel so dramatisch besser macht, dass jetzt, wo Paul eben nicht so spielt, wie er mit Cassie spielt, klar wird, wie sehr die aufeinander angewiesen sind. Also ich glaube tatsächlich, dass wir Transferfehler gemacht haben in der Defensive und in der Offensive. Wir können ja gleich näher drauf eingehen. Aber dass diese Verletzung von Cassie, die darf nicht gering geschätzt werden und die hat das Ganze so ein bisschen zum Wackeln gebracht. Vielleicht, oder ich bin mir sogar relativ sicher, mit Cassie wäre die Situation vermutlich eine andere, weil er dir A, andere Spieler besser macht, das, was letztes Jahr auch Johnny getan hat und was ansonsten nur Nadim tut. Und Cassie ist jemand, der das aber auch kann, ja, da hätte er gut reinwachsen können. Und er ist halt einfach jemand, der dann auch in eine Anführerrolle reinwachsen könnte. Und das ist jetzt verwehrt geblieben. Und damit brechen halt die Baustellen, die du dir durch deine eigene Transferpolitik eröffnet hast, erst wirklich auf.
Wir haben es ja auch schon oft genug gesagt, die Seite über Cassie ist die Seite, die offensiv nach vorne geht. Die linke Seite ist dann eher, ne, für den Diagonalball dann zu haben, dass Lee zum Beispiel reinzieht und dann den Ball reinmacht. Aber uns fehlen im Prinzip diese Offensivaktionen, die er initiiert hat, die von Paul weitergetragen wurden. Ne? Wir haben letzte Saison von den Pärchenbildungen gesprochen und da fehlt einfach gerade so ein bisschen was. Und deswegen ist es nicht selbstverständlich. Ich glaube, diese Selbstverständlichkeit des sich aufeinander Verlassens in Situationen, das haben wir gerade nicht.
Und ich glaube, wir sind mittlerweile alle darüber im Klaren, wie wichtig Rechtsverteidiger sind, ob das jetzt in der Nationalmannschaft ist, in anderen Vereinen, aber auch bei uns. Und deswegen ist es eigentlich ein wichtiges Zeichen, dass man jetzt mit Cassie verlängern möchte. Cassie war ja einer von den Kandidaten, wo wir dachten, es könnte sein, dass der am Saisonende den Verein ohne Ablöse verlässt, weil der Vertrag läuft aus. Und eigentlich war das ja ein Thema, was wir auch immer wieder angesprochen haben, was eigentlich nicht mehr passieren darf, dass deine Leistungsträger, die Leute, die du für Geld verkaufen kannst, wenn du sie schon abgeben musst, halt den Verein ablösefrei verlassen, nachdem sie dir zwar lange Zeit halt gute Leistung gebracht haben, aber es ist halt trotzdem immer ein bisschen blöd.
Naja, im Vergleich zu anderen Vereinen, die um Titel spielen, können sie dir das Geld halt nicht reinspielen. Das heißt, sie sind ein Invest für dich. Genau. Und Sky hat darüber exklusiv berichtet, es steht wohl kurz vor der Vertragsverlängerung, was wirklich vor dem Hintergrund sehr, sehr gut ist. Aber dann lasst uns konstruktiv sein, so wie Felicitas das gesagt hat, und lasst uns überlegen, was die Mannschaft braucht. Was ist eurer Meinung nach die erste Baustelle, die in den Griff bekommen werden muss, von denen, die ich vorhin genannt habe?
Ich glaube, in der Vergangenheit, ob das jetzt, also in der kompletten jüngeren Vergangenheit, ob das jetzt bei Bo Svensson war, ob das bei Hjulmand war, habe ich den Namen eben gelesen.
Ganz weit nach hinten.
Nee, ob das jetzt bei Henriksen war und auch teilweise bei anderen Trainern. Es fängt eigentlich immer hinten an. Du brauchst eine Defensive, die stabil ist, die deine Gegentore verhindert und die quasi vielleicht auch in der Statistik mehr Gegentore verhindert, als sie müsste. Und dadurch kann erst überhaupt der positive Trend gestartet werden.
Ich würde sogar ganz weit zurückgehen. Die Grundidee, wie Mainz 05 spielt, ist in seiner Entstehung eine Defensive. Balljagen, Gegenpressing etc. pp. Viererkette. Das ist in seiner Auslösung von Wolfgang Frank über Jürgen Klopp bis Thomas Tuchel erstmal eine Defensive. Und diese defensiven Tugenden müssen erfüllt werden oder diese taktischen Prinzipien müssen erfüllt werden. Und erst darauf aufbauend kann der Verein erfolgreich werden.
Ich fand den Take nochmal ganz gut, auch mit Bo Svensson, weil diese legendäre Rückrunde, die wir damals einfach hatten, der Grundbaustein dafür war die Defensive. Und ich glaube, wenn man sich die aktuelle sportliche Situation anguckt, reicht es schon im ersten Ansatz zu sagen, ich kriege den Laden hinten in den Griff und liege zur Halbzeit nicht zurück. Weil das ist ja das, was wir in Hamburg beobachtet haben und was wir auch gegen Leverkusen gesehen haben. Du läufst einfach einem Gegentor hinterher. Jetzt gegen Leverkusen erfolgreicher, sage ich mal, als beim HSV. Aber es reicht halt noch nicht.
Naja, das ist ja das, was wir auch schon festgestellt haben. Die Mannschaft kann keine Rückstände drehen, weil es halt mit Ball schwierig wird. Und es ist halt meiner Meinung nach deswegen auch mit Ball schwierig, weil du halt nicht konstruktiv aus der eigenen Abwehr nach vorne spielst. Es ist für mich kein Spielaufbau hinten raus erkennbar, obwohl du dann auch einen spielstarken Torwart die letzten beiden Spiele mit dabei hattest, wie Lasse, der sehr, sehr gut darin ist, hat die Mannschaft es nicht hinbekommen, das zu integrieren, und allein deswegen lahmt für mich auch schon die Offensive. Also für mich musst du diese Defensive stabilisieren, auch zum Heil der Offensive.
Ich finde das sehr interessant. Man hat das in diesem Spiel tatsächlich sehr gut gesehen in der Nachspielzeit. Wir hatten gerade das Anschlusstor geschossen. Jeder hat auch im Stadion gemerkt, da liegt vielleicht was in der Luft. Und was ist passiert? Wir haben einfach nur noch den Ball nach vorne gepölt. Ohne Ziel, ohne Sinn und Verstand. Ich habe da gerade Danny da Costa irgendwie im Kopf, wie er 4 oder 5 Bälle nach vorne schießt, wo nicht mal ein Zielspieler in der Nähe ist. Also er schießt den Ball nicht mal dahin, wo jemand den erlaufen könnte oder sowas, sondern einfach nur nach vorne. Hauptsache nach vorne. Und ich finde, daran kann man das, was du eben gesagt hast, so gut erkennen, wie wenig, also selbst wenn wir eigentlich Momentum haben, kriegen wir es nicht hin, das aufzugleisen. Selbst diese langen Bälle, die ja ein Mittel sein können, einfach auch zielgerichtet einzusetzen.
Also halten wir das schon mal fest, weil du brauchst hinten drin jemanden, der konstruktiv spielen kann. Jetzt muss man dazu sagen, du hast vorhin den Turnaround in der letzten Saison angesprochen. Das war gegen St. Pauli. Das war auch das Spiel, in dem sich die Dreierkette gefunden hat, bestehend aus Dominik Kors, Stefan Bell und Danny da Costa. Diese Truppe hat genauso wieder gespielt gegen Leverkusen. Und trotzdem, Danny da Costa ist seit Wochen leider überhaupt nicht auf dem Platz. Stefan Bell ist auch seit Wochen nicht präsent. Und auch Dominik Kors hat in diesem Spiel Böcke geschossen, aus denen dann schlussendlich auch Gegentore resultiert sind. So einen Downfall von solchen zentralen Säulen, wo kommt der her? Was kann die Ursache dafür sein? Weil jetzt, um mal Nico Bungert in Schutz zu nehmen, damit ist jetzt zwangsläufig vor der Saison nicht zu rechnen, dass du theoretisch drei neue Innenverteidiger brauchst.
Ich glaube, auf lange Sicht hat das einerseits natürlich auch mit der Verletzung von Cassie zu tun, die generell Unsicherheit in die Abwehr bringt. Ich glaube aber, also nach meiner Sicht, denke ich, die Spieler sind einfach in ihrer Zusammenstellung nicht eingespielt. Wir haben schon gesagt, so gegen St. Pauli zum Beispiel hat sich so eine Abwehr richtig gefunden letzte Saison. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass zum Beispiel ganz oft Bell oder Hanke Olsen oder andere Spieler oder auch, sagen wir mal, Chor, dadurch, dass die eigentlich fast immer nur ein halbes oder dreiviertel Spiel spielen, weil sie entweder nicht so lang können oder gelbe Karten oder andere Gründe eintreten, hat die Abwehr nicht richtig die Chance, sich so zu finden, wie sie es müsste. Und wir verlieren einfach durch diese nonverbalen Absprachen, die eigentlich die Spieler so gut hinbekommen haben die letzten Jahre, verlieren wir einfach so viel entscheidende Situationen.
Ja, und ich glaube, was da entscheidend ist, ist, dass du sagst, das ist der Grundstein, auf dem alles aufbaut. Das muss sich finden. Dafür hast du jetzt unter der Saison vielleicht gerade nicht so super viel Zeit. Was du aber durchaus hinbekommst, ist, dass du dir Erfolgsmomente schaffst. Ne? Dass du es schaffst, dir zusammen als Abwehrverbund im Spiel Momente zu kreieren, wo du als Defensive sagen kannst, da sind wir stolz drauf, das haben wir zusammen geschafft, da haben wir kollektiv zusammen verteidigt, da haben wir uns gut abgesprochen, wir haben, was weiß ich, die Standards, den Standard gut wegverteidigt. Weil das ist ja, glaube ich, also wir bewegen uns ja in so einem unguten Grad zwischen, wir müssen da spielerisch und taktisch drüber sprechen. Es ist aber auch eine Mindset-Frage in einem gewissen Punkt.
Ich finde, diese Momente gab es. Und auch in der Nachspielzeit gab es sie. Sano auf der Linie. Lasse Ries mit einer Glanzparade in der zweiten Minute, wo ich mir vom lieben Andreas Bocchius gewünscht hätte, wenn du Robin so abfeierst, wie du es tust, was ja in Ordnung ist, dann mach das nur auch mit anderen Spielern, wenn sie Glanztaten vollbringen, wie dann in dem Kontext Lasse Ries. Das hilft dann nämlich auch, so ein Momentum zu kreieren und nochmal allen klarzumachen, boah, das war stark, das pusht auch sein Selbstwertgefühl. Der Junge hat nämlich letzte Woche in der Bundesliga 4 Stück gegen den HSV gefressen. Also ist er jetzt nicht so, als ob der mit dem breitesten Kreuz von allen da rumläuft. Ich würde mir allerdings gerne auch Situationen angucken, wo Probleme, die wir in der Innenverteidigung haben, ersichtlich werden. Und eine Situation, die passiert andauernd in so vielen Spielen, auch gegen Leverkusen wieder, das nach vorne Verteidigen funktioniert nicht. Das Vorwärtsverteidigen der Halbverteidiger und der Innenverteidiger, also sprich Bell, funktioniert nicht. Da Costa hat dadurch auch schon Tore verursacht, und zwar mehrfach. Also es funktioniert dieses nach vorne Verteidigen nicht. Und da habe ich mich gefragt, wie kommt das zustande? Und ich habe tatsächlich mich heute länger mit dem Schlechti ausgetauscht. Wir haben beide sehr viel geknobelt, bis wir dann tatsächlich drauf gekommen sind für uns. Für mich und auch für Schlechti liegt das an Kai Schusano. Kai Schusano, wenn ihr euch zurückerinnert, ist mit der Aufgabenstellung in diese Saison geschickt worden, offensiv besser zu werden. Er spielt seine Position jetzt wesentlich offensiver, als er das in der vergangenen Saison getan hat. Nadim Amiri dagegen ist für mich kein klassischer Box-to-Box-Spieler. Dafür ist er zu langsam, ist vielleicht auch nicht fit genug, um diese Position erfüllen zu können. Und da hinten dann, wenn du Fehlpässe hinten raus hast, das zu retten, hast du auch gegen Leverkusen gesehen, da ist er nicht der Richtige dafür. Ja? Also diesen Zweikampf nach dem Chor-Fehlpass und dem Sano-Fehlpass und dem Lee-Fehlpass, dann den Zweikampf zu führen, das wäre wichtig gewesen. Da ist er aber gar nicht der Spielertyp eigentlich für. Und meiner Meinung nach wäre es an der Zeit zu sagen, okay, Kai Schusano schön, du musst dich offensiv verbessern. Wir stellen das gerade mal ab. Jetzt ist gerade mal an der Zeit, defensiv zu arbeiten, vermehrt defensiv zu arbeiten und dadurch halt auch wieder mehr die Innenverteidigung und die Halbverteidiger zu entlasten, dass sie halt nicht so hektisch nach vorne verteidigen müssen, was ja darüber hinaus zusätzlich anspruchsvoll ist und was dann in der momentanen Situation vielleicht auch zu einer Art Überforderung führt.
Ja, weil das, was du gerade brauchst, ist ja eigentlich den Spielern, den du hast, in die Karten zu spielen. Ne? Also, wenn du sagst, du hast da Halbverteidiger, du hast da eine Innenverteidigung, die es letzte Saison gewohnt war, den Ball nach vorne zu geben und hinten das Tor zuzumachen, dann lass sie doch auch das auch machen. Und dann hol den Sano wieder zurück und sag, hol dir den Ball von ihm, dirigier es nach vorne, so wie du es letzte Saison sehr gut gemacht hast.
Wir sind jetzt an einer ganz kritischen Stelle. Warum sind wir an einer kritischen Stelle? Wir sagen immer wieder, Mainz 05 kann nur dann erfolgreich sein, wenn Mainz 05 entwickelt. Das hier ist die Entwicklung eines Spielers. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, ob die Entwicklung, wenn wir drei Wettbewerbe gleichzeitig haben, eventuell etwas hinten anstehen muss, damit der Kopf wieder richtig funktionieren kann und Entwicklung somit nur im Erfolgsfall funktionieren kann für Mainz 05.
Und die folgerichtige, unterliegende Frage ist auch, ist es das wert, Kai Schosano für 60 Millionen zu verkaufen, wenn wir dafür gegen den Abstieg spielen müssen?
Auf gar keinen Fall.
Und wirst du für Kai Schosano 60 Millionen bekommen, wenn der von einem Team kommt, was gegen den Abstieg spielt und er nicht sein Prime-Spiel aufs Parkett legen kann? Das ist ja nochmal eine andere Frage.
Vollkommen berechtigt, ja.
Ja, also Sano ist für mich eine ganz kritische Personalie, ist eine zentrale Position, das kommt noch hinzu. Und da frage ich mich halt, wie könnte man das, wir haben gesagt, wir wollen konstruktiv sein, wie könnte man das lösen? Und für mich gibt es ehrlicherweise mehrere Optionen, es zu lösen. Und jetzt bleibt bei mir, ich fange jetzt an, Dinge zu verknüpfen und ich hoffe, es bleibt verständlich. Ich würde tatsächlich sagen, schieb Nadim Amiri auf die 10. Schieb Nadim nach vorne, zentral, so wie er es beim DFB auch spielt. Warum? Er hat da seine Qualitäten auch wieder gegen Leverkusen im 16er. Steckpässe, Schüsse aus der Distanz. Ja, da kann er seine Qualitäten wirklich entwickeln. Was machst du dann natürlich mit dem Loch, das auf der 6 gerissen wird oder auf der 8? Da würde ich sagen, eventuell Dominic Kohr vorziehen. Warum Dominic Kohr vorziehen? Bei den Zweikämpfen, die er dann führt, ist nicht alles automatisch gelb. Als Innenverteidiger oder Halbverteidiger bist du häufig der letzte, vorletzte Mann. Vieles, was du tust, du fängst dir schnell eine gelbe Karte. Du könntest ihn so taktisch aus diesem Narrativ so ein Stück weit lösen und ihm gleichzeitig Vertrauen schenken. Das ist ein Spieler, der das scheinbar auch braucht, der das von sich aus sucht, ihn in eine zentrale Position setzen, neben Kai Schosano. Die spielerische Qualität, die hat er ja von Haus aus eigentlich. Und Sano könnte eventuell sich dann halt mehr entwickeln als jemand, der das Spiel hinten raus mit initiiert. Also eine klare Doppel-6 und dafür Nadim Amiri mehr als Zehner etablieren, das wäre mein Wunsch. Die Folge wäre natürlich, du müsstest vorne von 3 eventuell auf 2 Stürmer umstellen. Aber das wäre für mich auch die Lösung mit Nelson Weiper und dann eventuell auch Benedikt Hollerbach. Die beiden könnten sich wunderbar zusammen ergänzen. Aber das wäre für mich ein Kniff, wie man so ein paar Punkte lösen könnte.
Steht und fällt ja damit, dass Hanko Olsen 90 Minuten spielen kann. Weil du brauchst ja jemanden hinten in der Abwehr. Und das ist für mich nämlich das zentrale Problem. Wenn du sagst, Dominic Kohr ziehst du nach vorne, was jetzt schon ewig nicht mehr passiert ist, dann musst du wirklich einen Ersatz in der Abwehr finden, der fit genug ist. Und das ist ja gerade auch ein Problem.
Wir reden jetzt eigentlich schon wieder in Teilen auch über Stefan Bell an der
ich
Stelle.
Ich wollte es gerade sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Stefan Bell glaube ich nicht, dass er das Hauptproblem ist. Von der Fitness bei Hanke Olsen muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich es nicht. Es scheint ja wohl irgendwie Probleme zu geben, dass er nicht starten kann, sondern nur Einwechselspieler Nummer 1 ist. Ich würde gerne noch jemand anderen in den Ring werfen. Und zwar, wir haben in Nikosia im Hinspiel gesehen, wie gut Kasper Podolski aussehen kann. Und wenn du schon, sag mal so, Dominic Kohr als quasi eigentlich einen Stammspieler vorziehst und du viele Probleme hast, was Ausdauer von deinen Stammspielern, also jetzt mal gerade Bell und Hanke Olsen, hast, Danny da Costa hat kein Problem, 90 Minuten jedes Spiel durchzuziehen. alles gut. Ich glaube, er ist der einzige Spieler, der fast jede Minute gemacht hat.
Ich wollte gerade sagen, der ist noch Mr. 100%.
Genau. Dann musst du jemanden da dazuziehen, vielleicht der auch ein bisschen, sag ich mal, Star Power ist jetzt falsch, aber der so ein bisschen auch so die Möglichkeit hat, noch sich krass zu entwickeln. Und in dem Spiel gegen Nicosia, das war vielleicht ein kleines Experiment, aber ich finde, da haben wir schon so viel, vor allem von den offensiven Offensivinitiationen von seiner Seite gesehen, krasse, gute Pässe. Da denke ich mir so, könnte er das fehlende Puzzlestück für diese Abwehr sein?
Ich glaube, er hat das Potenzial dafür. Ich glaube nicht, dass er die erste Lösung sein kann. Stefan Bell ist aber für mich momentan nicht mehr tragbar.
Dito.
Stefan Bell war für mich, und ich habe es ja auch in der vergangenen Saison mehrfach betont, einer der Gründe dafür, wie die Saison gelaufen ist bei Mainz 05, wie sie gelaufen ist. Er war der Anker da hinten drin. Er hat Chor unter Costa geordnet. Er hat Ruhe ausgestrahlt. Und das kann er gerade gar nicht mehr. Ich frage mich, ob entweder das Zurückziehen von Sano oder das defensive Interpretieren von Sano dieses Problem von sich auslöst, weil dann mehr defensive Präsenz da ist. Oder ob man sagen muss, gut, Hanke Olsen geht zentral, weil da fehlt uns die konstruktive Seite im Fuß. Podolski wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich würde tatsächlich eher sagen, solche Leute würde ich jetzt gegen Mostar spielen lassen. Ja, ja,
das ist, finde ich, nämlich das perfekte Spiel dafür. Also ich sag mal, wir haben schon gegen Nicosia gesehen, dass das ausprobiert wurde.
Ne? Wann soll der sonst Spielpraxis auf hohem Niveau bekommen? Ne?
So,
anderen eine Pause gönnen. Und jetzt bringe ich etwas rein. Ich hasse mich dafür, dass ich das reinbringe, möchte ich an der Stelle sagen. Und bevor ihr mich komplett entsetzt anguckt, möchte ich mich vorher schon mal entschuldigen. Man muss vielleicht an der Stelle auch mal darüber nachdenken, Silvan Widmer zum Halbverteidiger zu machen.
Das kommt von dir.
Das kommt von mir.
Ich werde mir diesen Tag ganz dick rot im Kalender anstreichen.
Aber jetzt sag mal so, wenn er beständig auf dieser Position spielt, so wie es ein Danny da Costa macht, kann das natürlich funktionieren. Silvan Widmer ist ein gut genuger Fußballer, um das umsetzen zu können. Er hat es schon gezeigt, er hatte Glanzmomente auf dieser Position, aber er hatte halt auch
tiefe Lowlights.
Fail-Momente. Und ich finde, wir sollten nicht vergessen, dass er eigentlich ein guter Fußballer ist, dass aber vielleicht diese Schienenposition für ihn aktuell einfach nicht mehr das Richtige ist und da natürlich er große Probleme hat. Und ich gehe da schon mit, es könnte eine mögliche Lösung sein, wo man sagt, okay, wir geben Silvan hier als Kapitän auch seine Spielzeit und vielleicht bringt dir die Präsenz von Silvan Widmer auf dem Platz ja auch was. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn du deinen Kapitän, deinen Etatmäßigen auf dem Platz hast, dass das auch nochmal ein bisschen kopfmäßig was für die Spieler ausmacht.
Und der hat ja auch unfassbare Erfahrung. Er ist international erfahren, er ist Nationalspieler. In seine Qualitäten habe ich genug Vertrauen. Er ist fußballerisch auf jeden Fall gut genug, um konstruktiv von der Halbverteidigerposition auszuspielen. Worüber wir ja bei ihm ja reden, ist ja eher das defensive Ding. Und wenn er aber jemanden hinten dran hat, der ihn gut anleiten kann, und wenn er ein Trainerteam hat, das ihn dort supportet und das ihm die wichtigen Anweisungen auch mitgibt, dann glaube ich tatsächlich, kann das eine mögliche Lösung sein.
Ich habe noch einen etwas anderen Ansatz, der mir tatsächlich jetzt gerade erst gekommen ist. Dass
du willst auf Viererkette umstellen.
Nein, sicher
Stefan Bell.
Den hatte ich tatsächlich während dem Spiel schon. Und zwar, wir reden natürlich auch immer wieder über die Standards. Und da sind unsere Defensivspieler ja sehr wichtig, weil sie ja aktuell unsere einzigen wirklich großgewachsenen Spieler sind. Also ich sage mal jetzt gerade Stefan Bell, Hanke Olsen, auch Dominik Chor. Gut, da Costa sichert meistens ab, aber das sind unsere kopfballstarken Spieler. Und ich habe das Gefühl, aktuell kommt von den Standards, ob das jetzt Freistoßstandards sind, die jetzt nicht direkt aufs Tor gehen von Nadim, sondern oder auch Ecken, sondern normale Freistöße, Flanken aus dem Halbfeld, habe ich das Gefühl, dass wir vielleicht da nochmal einen neuen Impuls brauchen. Und das hat letzte Saison schon komplett gar nicht funktioniert, was da gemacht wurde. Und ich finde, gerade auch für die Defensive wäre das natürlich auch eine Möglichkeit, ein bisschen Selbstvertrauen zu bekommen, wenn sie erstens nicht defensive Standards, also wenn sie da besser wären, aber auch in der Offensive und wenn sie da halt quasi auch der Mannschaft helfen könnten, Tore zu erzielen.
Und ich möchte noch einmal auf das Offensivpotenzial, das Silvan Widmer mitbringt, auf der Halbverteidigerposition hinweisen. Er ist eigentlich ein gefährlicher Spielertyp. Und er war es bei uns auch und hatte auch Torgefahr und war auch kopfballstark, bis er so unfassbar unsäglich umgeknickt ist beim Aufkommen und dann mit einer Verletzung raus war und danach erstmal nicht mal richtig einen Tritt gefunden hat seitdem. Wenn der die Halbverteidigerposition offensiv interpretiert, ist er schnell genug und fußballerisch gut genug, um nicht mehr auf die Schiene zu müssen. Und er könnte da seinen zweiten Herbst bei Mainz 05 erleben. Und ich würde es niemandem so sehr gönnen wie Silvan Widmer.
Das wäre dann die Parallel zur letzten Saison. Da hat ja auch jemand seinen zweiten Herbst erlebt. Vielleicht ist diese Saison einfach jemand anderes. Also je länger wir drüber sprechen, desto überzeugter bin ich. Und ich will da auch überhaupt nicht unken. Es ist halt so bitter, dass sich in dem Moment keine offensichtliche Lösung anbietet, ne? Und das ist, glaube ich, so das, was der Unterschied dann zur letzten Saison war.
Spannend, dass du das sagst. Denn ich glaube tatsächlich, und jetzt würde ich gerne einen Hot-Take raushauen, wir müssen wieder Henriksens Magic sehen. Aber Henriksen hat einen hochinteressanten Ansatz gefahren in der Saison, als er uns gerettet hat. Das war das Prinzip der Selbstverantwortung. Die Spieler durften mitbestimmen, die Spieler sollten sich selbst einbringen, auch was das Training angeht, etc. pp. Die Spieler sollten Verantwortung übernehmen und das sehen wir auch alles. Ich glaube aber jetzt, dass dieser Selbstverantwortungsansatz an seine Grenzen stößt. Er muss jetzt die Kompetenzen einschränken, damit die Spieler sich auf ihre Stärken konzentrieren können. Das meint, Sano auf die Defensive konzentrieren. Eventuell Potenziale und Stärken heben bei Spielern, die jetzt gerade nicht im Fokus stehen. Das, was er eigentlich auch gemacht hat, als er die Dreierkette um Bell, Da Costa und Chor erstmalig gefunden hat. Und er muss diesen Selbstverantwortungsansatz etwas zurückfahren und jetzt sich sehr stark auf die Stärken der einzelnen Spieler konzentrieren und was er für Schätze aus diesem Kader heben kann. Denn ich bin eigentlich der Überzeugung, dass diese Schätze im Kader schlummern.
Und er ist dieser Meinung ja auch, weil ich sag mal, das ist ja, also wenn Henriksen eine Sache kann, dann ist es ja wohl der Motivator zu sein und hinzugehen und dem Spieler ganz klar zu sagen, was alle und der Spieler selbst davon haben, wenn sie das und das umsetzen. Also das ist ja die Ansprache und dieses klare Benennen, das ist ja was er vielleicht nicht unbedingt auf der Pressekonferenz macht, das klare Benennen, da sind es dann eher drei Sätze zu viel, aber das traue ich ihm schon bei dem, was wir von ihm gesehen haben, in der Kabine auf jeden Fall zu.
Und dann lasst uns auf die nächste Baustelle gucken und auf die letzte Baustelle. Und das ist die Offensive. Was ist für euch das zentrale Problem in der Offensive?
Ich denke, das zentrale Problem ist die Kreierung von Chancen und quasi das zielführende Abschließen aufs Tor. So, das würde ich jetzt mal so als Gesamtkomplex mal so in den Raum stellen.
Im Prinzip, wir haben ja schon auch Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte und auch gegnerisches Tor. Was uns fehlt, sind die präzisen Abschlüsse und auch die Torschüsse.
Ja, da würde ich mitgehen. Ich würde dabei bleiben, es sind Lösungen im letzten Drittel. Also wir haben sehr viele, und das war auch die Statistik, die Henriksen ja dann auch genannt hat, sehr viele Ballbesitzmomente und sehr viele Ballkontakte im 16er. Die meisten in der Bundesliga, mehr als Bayern München. Aber wir können damit nichts anfangen. Für mich gibt es da mehrere Gründe für. Das eine ist, wir haben momentan niemanden, der sich ein Herz fasst und draufhaut. Tatsächlich, wenn es einfach mal so banal klingt, einfach mal den Fuß hinhalten, bumm, weg und gucken, was passiert. Das ist, wenn ich einen Torabschluss habe, kann ich in keinen Konter laufen. Das ist eigentlich so die Hauptregel. Weil entweder ist der Ball drin oder er geht vorbei oder er wird geblockt und ich kann auf zweite Bälle gehen beispielsweise. Wir suchen mir zu wenig die Abschlüsse. Das ist das eine. Das andere ist, wir kommen zu wenig in Positionen, die vielversprechend sind für einen Torerfolg. Und ich habe vorhin eine Möglichkeit genannt. Ich würde Nadim nach vorne ziehen, auf die 10 in Anführungszeichen, und ich würde mit einer Doppelspitze arbeiten. Zum einen, ich weiß nicht, ob ihr das Interview von Benedikt Hollerbach mit Schlechti gelesen habt, ich kann es euch nur ans Herz legen, aber da klingt durch die Blume auch an, dass er sich so ein bisschen missverstanden fühlt in dem, was er da jetzt spielen muss. Und ich glaube, er sieht sich auch selbst halt nicht als Ziel- und Stoßstürmer. Und das war er ja von Anfang an nicht, das haben wir ja schon gesagt, da ist er falsch falsch gecastet worden. Vielleicht war das so ein Panikkauf vom Nico Bungert. Nachts angetrunken, weißt du, auf dem Handy, Transfermarkt, schnell mit Apple Pay bezahlt und weg war der Bums.
Ja, ich habe gestern noch so heimlich eine Träne verdrückt und ich weiß, das soll man nicht machen, ist mir jetzt aber egal. Die zwei Tore, die Johnny gestern für die Eintracht geschossen hat, das ist das, was wir letzte Saison auch von ihm gesehen haben. Ne? Dieser schnelle Abschluss, der präzise ins Tor geht. Und das ist halt was, wo wir sehen, dass auch dieses Ballfestmachen. Ich fand es im Spiel gegen Leverkusen hat Hollerbach das besser gemacht als bis dato. Also es war schon ein Schritt nach vorne, aber du siehst, es ist nicht sein Spiel.
Ja, überhaupt nicht. Und er macht dann Defensivfehler und probiert auf einmal konstruktiv hinten raus zu spielen und macht einen Querpass vorm eigenen 16er, wo mein D-Jugendtrainer Herz mal kurz ganz tief in
er
die Kniekehle gerutscht ist.
Er hat den freistehenden Mann gesehen.
Ja, er hatte leider ein anderes Trikot an.
Ja, also ich würde gerne daran anschließen. Hollerbach hat mir tatsächlich auch besser gefallen. Ich fand, das war wirklich sein bestes Spiel, seit er zu uns gewechselt ist. Am Ende sagen wir, glaube ich, immer wieder, eigentlich bräuchte Hollerbach einen Sturmpartner. Und natürlich haben wir mit Nelson Weiper da jemanden, der sehr gut an dieser Seite passen würde. Aber ich denke auch, dass Böwing so jemand sein kann, der als kongenialer Partner mit Hollerbach sich irgendwie abwechseln und vielleicht auch Böwing würde ich jetzt mal spielerisch als ein bisschen stärker einschätzen. Und der vielleicht dann quasi auch in diesem Triumvirat dann auch mit Nebel zusammen halt noch Sachen machen kann.
Ich würde halt von diesem Triumvirat abrücken. Vor allen Dingen, wenn du eine Doppelspitze hast, das passt dann nicht mehr so ganz. Du schaffst dadurch dann aber auch, wenn du zwei Spitzen hast, Platz in den offensiven Halbräumen, da wo Hollerbach sich halt eigentlich auch wohlfühlt. Ich muss ehrlich sagen, Jae-Sung Lee hat für mich eine Pause verdient. Die hat er sich redlichst verdient. Paul Nebel bleibt da bitte, wo er ist, weil das macht er ganz gut. Trotzdem braucht er jemanden, der ihm hilft da vorne. Und ob das jetzt ein Böwing ist, ob das ein Nadim Amiri ist, das kann ja gerne so sein. Ich glaube allerdings, dass ein kopfballstarker Spieler wie Nelson Weiper, der einen Innenverteidiger zwangsläufig immer bindet, einem Spieler wie Benedikt Hollerbach wesentlich mehr hilft.
Würde auch Nelson Weiper wesentlich helfen, noch einen neben sich zu haben, um das mal zu betonen.
Ja, eben, weil der ja auch nicht zurück in die Spur findet.
Genau das. Und es wäre ein neuer Ansatz für alle vorne. Plus, und jetzt würde ich gerne abrunden, für mich muss Nardin gesetzt sein. Und zwar auf der Position von Anthony Cassie. Und da gibt es keine zwei Meinungen. Ich mag Niki Faratschnik, aber Nardin ist gerade einfach besser in Form. Und er ist derjenige, der mit Paul Nebel auch nochmal ein kongeniales Duo bilden kann. Das ist eine Pflichtbesetzung. Nardin auf die Schienenposition, damit wir dann auch die Möglichkeit haben, dass Flanken zielführend sein können, weil wir einen Nelson Weiper vorne drin haben und eventuell dann halt auch die Stärken defensiver Natur von Benedikt Hollerbach sehen, weil er vorne um den zweiten Ball kämpfen kann. Und wenn er keine Lösung findet, hat er immer Nadim Amiri da, der sich aus 30 Metern denkt, das ist eine kurze Strecke.
Ja, ich gehe eigentlich mit dem mit. Ich würde aber sagen, interessanterweise gegen Leverkusen haben wir gesehen, dass Philipp Mvene nach rechts gegangen ist und Nardin nach links. Und meiner Meinung nach hat das auch wesentlich besser funktioniert als Philipp Mvene auf der linken Seite. Also vielleicht lag das natürlich auch an Paul, das will ich jetzt nicht bestreiten. Aber ich fand Nardins Leistung auf links sehr gut und ich fand auch Philipp Mvenes Leistung auf rechts sehr gut. In dem Moment, wo getauscht wurde, also auch diese Variante kann funktionieren und würde vielleicht Philipp Mvene auf seiner, sag ich mal, fußfremden Seite vielleicht auch ein bisschen zu Pass kommen.
Du musst halt den Mut haben, alles auf den Kopf zu stellen.
Ja, das sehe ich so ein bisschen, da setze ich ein Fragezeichen dran. Ich glaube schon, dass wir gegen Mostar die Möglichkeit haben, was auszuprobieren. Aber ich bleibe trotzdem Skeptikerin, dass sich das auf alle Mannschaftsteile auswirken wird.
Das kann sein und dann müssen halt Entwicklungsschritte peu à peu kommen, aber sie müssen jetzt einfach kommen. Wir haben vieles davon schon gesehen, egal ob es Nardin auf außen ist, Weiper vorne rein, das sind alles Dinge, die schon da sind. Sie müssen aber halt durch die Stärken anderer Spieler ergänzt werden, damit du wieder ein funktionierendes Konstrukt hast. Denn gerade merkst du, jeder Spieler ist mit sich selbst beschäftigt und daher rühren für mich eben halt auch die ganzen individuellen Fehler, weil sie sich nicht so im Netz der Mannschaft verknüpft fühlen.
du brauchst ein Erfolgserlebnis. Du brauchst mit, nein.
Das kommt hinzu, das
nein,
ist richtig.
Nein, aber das ist, das Ding ist, ich sehe da Gefahr, dass du sagst, du hast jetzt, ich habe viele Variablen aufgezeigt, die man drehen könnte. Du könntest an vielen Stellschrauben drehen, aber was wird dir den Erfolg bringen? Und da ist, glaube ich, das Entscheidende, dass du sagst, wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass das alles auf einmal passieren wird, aber ich glaube einfach daran, wenn mal an einer Stellschraube wirklich gedreht wird, und zwar bewusst gedreht wird und das zum Erfolg führt, das ist der Stein für den nächsten. Und so wird das laufen.
Zu 100%, ja.
Und ich denke, eigentlich haben wir alle Baustellen relativ gut schon diskutiert. Ich finde, vielleicht blicken wir nochmal auf eine realistische Lösung, weil das sind jetzt natürlich Szenarien, die wir gut finden und wo wir sagen, das würde gut funktionieren mit den Spielern, die wir haben. Aber ich glaube nicht, dass Bo Henriksen hingehen wird und so viel umbaut. Und deswegen jetzt gerade, um auf das nächste Spiel und auch gegen Stuttgart zu blicken,
ich
wäre
finde
das vielleicht mal eine realistische Lösung.
Ich finde es verheerend, was du gerade sagst. Bo Henriksen muss mit althergebrachten Dingen tatsächlich brechen, damit er Lösungen finden kann, wie die Dreierkette von Bell, Da Costa und Chor. Denn da hat er mit Dingen gebrochen und Leute auf Positionen gestellt, auf denen hättest du sie niemals gesehen. Und du musst anfangen, Stärken der Spieler in bestimmten Positionen zu finden. Deswegen realistischeres Szenario, alles schön und gut, das wird dir nicht die Lösung bringen, die du brauchst.
Ja, aber okay, ich habe jetzt eher gerade darauf abgezielt, was Felicitas eben gesagt hat. Und zwar, du wirst nicht von jetzt auf gleich alles umändern können. Das heißt, wir brauchen den ersten Schritt, den wir gehen können, und es muss sukzessive geändert werden. Und ich gehe schon mit dir mit, dass du alles hinterfragst, alles gut. Aber das ist ein Prozess. Du kannst ja nicht den Schalter umlegen und auf einmal funktioniert alles.
Wo wird's denn anfangen?
So, also die allererste Sache, die ich ändern würde, wäre, Nodin spielt. Nodin sitzt, ist auf rechts gesetzt, zack, bumm. Zweite Sache, Stefan Bell spielt nicht mehr. Wer auch immer da spielt, ob das jetzt Podolski ist oder Silvan Widmer oder von mir aus auch Hanke Olsen, wenn er fit ist. Erstmal das absichern. Dann würde ich sagen, Sano, also nicht mehr so krasse Offensive. Und dann haben wir quasi diesen Block Defensive eigentlich, meiner Meinung nach, schon gut behandelt. Und dann können wir uns noch über die Offensive unterhalten, was Nadim Amiri da macht. Vielleicht kannst du den ein bisschen offensiver spielen lassen, wenn Sano defensiver spielt. Du kannst sagen, Jason Lee vielleicht raus, wir bringen mal Böving oder wir machen halt einfach mal eine Doppelspitze und gucken mal, wie das funktioniert. Du kannst ja Paul Nebel, also ich sag mal so, wenn dir die linke Seite fehlt, dann bringt es dir halt nichts, um einen Rechtsaußen zu haben. Vielleicht ziehst du Paul Nebel ein bisschen mehr in die Mitte, dass er halt nicht ganz rechts außen ist, sondern dass er halt so als freies Radikal da vorne rechts irgendwo rumturnt. Und dann wäre das eigentlich für mich schon eine akzeptable Lösung.
Ist das eine akzeptable Lösung gegen einen potenziell tiefstehenden Gegner wie Mostar?
Ja.
Ja, definitiv.
Ja.
Ich würde halt wirklich sagen, ich würde Sano defensiver interpretieren, Nadin setzen und ich würde auf eine Zweierspitze umstellen, eben mit Viper und Hollerbach dann. Oder von mir aus auch Böving. Da kannst du fast durchrotieren.
Ist egal, ja.
Du kannst tatsächlich da vorne durchrotieren. Und dann wirst du auch unberechenbar durch das Personal.
Ja.
Das, was wir letzte Saison auch waren. Wir waren teilweise unberechenbar aufgrund vom Personal. Momentan muss man aber auch sagen, du hast vorhin gesagt, es war Benedikt Hollerbachs bestes Spiel. Wenn dann Amindo Sieb reinkommt, ja, und momentan bessere Aktien hat als er, dann zeigt das eigentlich, dass er momentan seinem eigenen Preisschild gehörig hinterherläuft.
Definitiv.
Ne?
Aber dass Amindo Sieb getroffen hat, das lag aber an was ganz anderem.
Weil neue Haare.
Wir haben Andrich gematcht auf der Frisurebene mit Leverkusen. Dann waren wir da auf einem Level und dann hat das alles funktioniert. Aber im Prinzip ist das mit Sieb ja auch nochmal eine wichtige Nummer, weil das war ja das auch, was uns auch stark gemacht hat, dass wir letzte Saison einfach gesagt haben, wer von der Bank kommt, bringt Druck auf die Startelf mit. Und dir kann doch nichts Besseres passieren, als zu sagen, du probierst offensiv was aus, wenn es keine Früchte trägt, wird in der 60. gewechselt. Und dann kommt jemand wie Sieb, der sich in die erste Elf wieder spielen will, der da angreifen will, im Zweifelsfall das Ding reinmacht. Jemand wie Jason Lee, der halt dann die letzten 30 Minuten den unmöglichen Kopfball macht und damit wieder
Jason Lee auf eine müde Abwehr zu schmeißen.
Junge,
ist
das
echt
ist doch
das. Ja, ja, genau, ja.
Und
danke.
Ich glaube halt auch wirklich, es gibt Spieler, die sind von ihrem Charakter und ihrer Veranlagung her perfekte Einwechselspieler. Und das ist kein
das Disrespect. Muss nichts Negatives sein. Guck dir Pedersen an.
Ja, das ist das beste Beispiel. Ja. Pedersen war der beste Einwechselspieler, den man haben konnte. Er kam und traf. Er kam und traf. Erinnerst du dich noch an Zidane damals?
Ja.
Ne? Ähnliches Phänomen. Deswegen, Jisung Lee ist für mich eigentlich gerade der beste Einwechselspieler, den wir in der Startelf stehen.
Perfekt. Zum Glück hat er ja endlich auch mal getroffen, muss man ja sagen.
Ja.
Das war notwendig. Er hat es gegen Dortmund nicht gemacht.
Ich dachte, du sagst, es war Notwehr.
Ich meine, er konnte den nicht mehr daneben schießen aus der Position.
Lasst uns jetzt gerade noch zum Abschluss auf das Spiel am Donnerstag gucken, weil eigentlich sind wir trotzdem alle hyped, auch wenn es in der Bundesliga gerade scheiße läuft. Conference League gegen, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, HSK Zrinjski Mostar.
Ja, und soll ich dir was sagen? Die internationalen Wochen sind die besten Wochen und deswegen geht es mir nämlich jetzt auch so.
Und das Ganze bitte dann in einem M1-Shirt, weil dann seid ihr perfekt ausgestattet. Da sind nämlich jetzt die geilen Mainzer internationalen Shirts rausgekommen. Etwas, was nicht aussieht, dass irgendein Grafikprakti für den Verein auf Canva zusammengeschustert hat. Sorry, ich finde diese T-Shirts so furchtbar. Sondern die sehen wirklich geil aus und sie gibt's als Longsleeve und als Hoodie. Und ich sag euch eins, stürmt den Laden und reißt ihm Fabi einfach nur die Sachen aus dem Regal, weil das ist geiler Scheiß.
Wenn der am Wochenende noch Ware hat, dann habt ihr was falsch gemacht.
Und ich sag mal so, die könnt ihr euch im Fensterverkauf abholen, garantiert, und müsst nicht drauf warten, dass die internationalen Mainz 05-Shirts irgendwann ankommen.
Das wäre das einzige Window-Shopping, das ich Nico Bungert nochmal durchgehen lasse.
So nämlich, so nämlich. Ja, sagen wir mal, Zrinjski Mostar, du hast eben schon angesprochen, die haben tatsächlich in der Conference League eigentlich sehr gut gestartet und ich glaube, die sind sogar aktuell Tabellenführer, weil die sind einfach über die Red Imps aus Gibraltar mal drüber gebügelt und haben die 5-0 abgesägt. Man muss auch sagen, das ist die mit Abstand schlechteste Mannschaft im kompletten Wettbewerb. Also war
also
das
Gibraltar, nicht Mostar.
Genau, Gibraltar natürlich. Man muss aber trotzdem sagen, Mostar ist aus der Losgruppe 6. Also dementsprechend ist das unser vermeintlich nach dem UEFA-Ranking schwächster Gegner.
Ja, und es ist deswegen auch, und ich glaube, man darf das Spiel nicht unterschätzen, ein enorm wichtiges Spiel. Also wenn ich mir die nächsten Spiele angucke, würde ich persönlich sagen, das unwichtigste Spiel ist der DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart. Das wichtigste Spiel ist das in der Bundesliga und das, was jetzt kommt. Und warum ist das so? Weil du dieses Spiel gewinnen musst. Denn es ist auf dem Papier ein klar unterlegener Gegner. Das bedeutet nicht, dass du den auf die leichte Schulter nehmen solltest oder dass du arrogant sein solltest und Demut vermissen lässt. Aber du musst dieses Spiel gewinnen. Nur mal das Szenario gesponnen, du verlierst dieses Spiel. Dann brennt hier der Baum lichterloh von jetzt auf gleich. Und ich glaube, die Mannschaft hat in der vergangenen Saison gezeigt, diese Do-or-Die-Spiele in einer Liga-Konstellation, die liegen denen. Und da habe ich Bock drauf. Und wenn dann auf einmal ein Podulski aus dem Nichts durchstartet, Junge, dann gehe ich aber sowas von steil, da freue ich mich drauf.
Das Geile ist doch, dass wir einfach sagen, das ist ein Spiel für die gute Laune. So, ne? Also das ist ein Spiel, wo du einfach sagst, da holst du dir Selbstvertrauen. Da gehst du mit dem Plan ran, den du durchziehst und es ist Heimkulisse. Wir wollen endlich mal einen Heimsieg diese Saison in Mainz sehen und am Donnerstag ist es soweit.
Naja gut, wir haben ja schon gegen Trondheim daheim gehabt.
Genau. Also ich wollte jetzt sagen,
aber es ist
alles, was im August passiert, ist quasi nicht in der Liga.
Ich will das nicht entkräftigen, weil man muss auch sagen, ich glaube, wir alle haben sehr an diesem Spiel gegen Trondheim gezerrt, was unsere gute Laune den Verein gegenüber betrifft. So, wir haben uns in den Wettbewerb geschossen und so weiter. Es war wirklich Grund für unsere gute Laune, warum der Saisonanfang nicht absolut beschissen war. Will ich jetzt mal so sagen. Und dementsprechend sollten wir einfach das beibehalten und die beiden Heimspiele, die wir jetzt haben in der Conference League, halt auch einfach nutzen.
Und ganz ehrlich, ich gehe da mit Felicitas. Das sind die Spiele, in denen du was ausprobieren kannst, für die Liga auch, und Leuten Spielpraxis gibst, wie einem Podulski beispielsweise, gegen Gegner wie Mostar, um zu gucken, wie funktionieren sie, ihnen Vertrauen zu schenken, sie anzufüttern und auch zu gucken, wie sind denn ihre Stärken. Oder Dinge auszuprobieren, wie eben Silvan Widmer doch nochmal auf der Halbverteidigerposition, um ihm Spielpraxis dazu geben. Oder einem William Böwing, damit er die Abläufe auch mit der Mannschaft hinbekommt. Oder es ist auch ein Gegner, um einen Nelson Weiper mal wieder aufzubauen. Also ich erwarte ein bisschen mehr als Standard von Henriksen für Donnerstag.
Ja, und ich erwarte von uns Fans ein bisschen mehr als Standard am Donnerstag. Wir müssen, die Hütte muss brennen. Das Stadtbild von Mainz muss rot sein.
Das Stadtbild muss entstellt sein.
So, das muss bunt sein, das muss Mainz sein. Hier muss einfach klar sein, hier sind die internationalen Wochen. So, hier geht's zur Sache. Es ist Heimspiel, es ist Abendspiel, es ist Flutlicht. Wir sind alle da, das Stadion ist radikal ausverkauft, auch wenn heute nochmal irgendwie Stehplatzkarten auf den Markt geworfen wurden. Die Hütte ist voll und die Luft muss brennen.
Die Luft wird brennen. Da bin ich mir aber sowas von sicher. Ich glaube, wenn wir gegen Trondheim die Stimmung gesehen haben, dann war das wahrscheinlich eine Top-5-Stimmung, die wir in diesem Stadion erlebt haben. Jupp. Aber ich glaube jetzt, Gruppenphase mit dem Block, den wir da haben aktuell, oh, da wird die Hütte brennen.
Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mit vorne gute Laune, hinten gute Laune, links gute Laune, rechts gute Laune.
Und bitte auch im rechten Winkel gute Laune.
Am Donnerstag dann. Bis dahin, arrivederci, ciao, ciao.
Tschüss.
Bye.